Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des offiziellen HKCM-Podcast. Ich bin Philipp Hopf und Geschäftsführer der HKCM, dem führenden Anbieter für Finanzmarktanalysen im deutschsprachigen Raum. Mit über 70% Erfolgsquote unterstützen wir Sie bei Ihrem finanziellen Erfolg. Besuchen Sie uns auf www.hkcmanagement.de und starten Sie jetzt Ihre Reise zur finanziellen Freiheit. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen jetzt viel Spaß mit der heutigen Folge. Fakt der EU war die klare Position des US-Außenministeriums, die durch geheime Telefonaufnahmen bekannt wurde. Auch 10 Jahre später kann man an der US-Außenpolitik ablesen, dass die Einstellung heute noch so aktuell ist wie eh und je. Das kritisiert zumindest Ulrike Guiro. Erstmal herzlich willkommen, Frau Guiro.
Hallo.
Freut mich, dass wir heute zusammenkommen und uns live mal unterhalten können, denn unser letztes Interview ist schon sehr erfolgreich gewesen, ging in die viele hunderttausend oder hat es vielleicht
über
sogar,
über eine Million sogar,
okay, super. Und Sie haben in Ihrem neuesten Buch Der geografische Drehpunkt der Geschichte geschrieben und fordern dort auch, dass Europa als ein geeintes Europa einen Gegenpol zu den USA darstellt. Vielleicht mal ganz kurz zu Ihnen für meine Community, die wenigen Leute, die Sie noch nicht kennen. Sie wurden 1964 in Grevenbroich geboren und sind bekannt als Politikwissenschaftlerin und Publizistin. Ihre Laufbahn umfasste Positionen als wissenschaftliche Mitarbeiterin des EU-Kommissionspräsidenten, eine Assistant-Professur an der Johns Hopkins-Universität in Washington sowie eine Direktorenstelle beim German Marshall Fund. Außerdem leisten sie über Jahre das Berliner Büro des European Council of Foreign Relations. Ihr Buch »Wer schweigt, stimmt zu« aus dem Jahr 2022 läutete eine 2-jährige Phase ein, in der sie sukzessive aus dem öffentlichen Raum sowie aus allen ihren Positionen entfernt wurden. Jetzt muss man dazu sagen, die Positionen im Argumentationsfeld haben sich ja schon wieder zurückgewonnen, weil sonst würden wir nicht hier sitzen und sonst würden sie sich jetzt auch aktuell nicht in der Schweiz aufhalten. Also man hat es vielleicht geschafft, sie aus öffentlichen Positionen oder ja, staatlichen Positionen herauszunehmen, aber nicht aus dem Gespräch per se.
Ja, interessant eigentlich, ja. Mhm. Ich bin auch sehr dankbar dafür.
Frau Guiro, bei immer mehr Menschen ist die EU inzwischen ja nicht gerade beliebt. Wenn Sie Werbung machen für ein vereintes Europa, soll das so eine Art Super-EU werden?
Ja, natürlich nicht, ja. Also ich schreibe seit ungefähr 2003, dem Scheitern der europäischen Verfassung, das sind ja jetzt mal 20 Jahre, eigentlich Bücher darüber, dass die EU so wie sie ist nicht funktionieren kann in ihren Governance-Strukturen, mit ihrem Demokratiedefizit und so weiter. Das hat halt nur lange keinen interessiert. Ja, jetzt ist es ja eigentlich interessant, dass ich über ein Buch, Wer schweigt, stimmt zu den Corona-Maßnahmen, einen Bekanntheitsgrad errungen habe, über den sich jetzt Leute auf einmal auch über die EU-Sachen, die ich gemacht habe, interessieren. Nein, also die EU verteidige ich nicht. Aber Sie haben ja meinen Lebenslauf vorgetragen. Ich habe ja auch sehr viel in transatlantischen Beziehungen gearbeitet. Also ich habe ja in den vor 20 Jahren beim German Marshall Fund oder dann auch im European Council relativ viel mitbekommen, wie sozusagen, nennen wir es mal, die amerikanische Einflussnahme auf europäische Geschehnisse ist. Und wenn man wie ich eigentlich in den 90er Jahren mit Jacques Delors, haben Sie auch erwähnt, damals vor 30 Jahren an einem unabhängigen, emanzipierten Europa gearbeitet hat, das sich ja eigentlich mit Russland in einer europäischen Sicherheitsarchitektur befinden wollte. Also wenn man nochmal wie ich 1991 und 92 zum Referenzpunkt nennt, was wollten wir damals? Wir wollten ein politisch geeintes, demokratisches Europa und wir wollten eine Friedensordnung mit Russland. Das waren die beiden Verträge, die wir geschlossen haben. Und dann sieht man halt über die Jahre, wie das alles nicht zustande kommt. Und fängt halt an, sozusagen an der EU zu kritisieren oder zu sagen, was muss sich ändern? Dann ist die Frage heute ja nicht, ob ich die EU gut finde oder ob ich einen Superstaat will, sondern die Frage ist eigentlich nur, kann ich nochmal darüber nachdenken, was Europa sein soll? Was Europa im 21. Jahrhundert sein soll? Was Europa im Moment eine Zäsur sein soll? Kasan-Gipfel, BRICS-Gipfel, also in einer weltpolitischen, geostrategischen, geoökonomischen Zäsur, die ja alle mitbekommen. Und da ist ja die einzige Frage, soll es Europa überhaupt noch geben? Ja, also, oder wird so eine Chimerica, China-Amerika-Falle über uns zuschnappen und die Amerikaner filetieren uns auf der einen Seite und die Chinesen bauen uns sozusagen die Seidenstraße bis hin zum Hafen in Hamburg, um es mal so plastisch zu machen. Und ich finde, diese Frage muss gestellt werden. Also wenn ich vielleicht mal ausholen darf über die Kunstgeschichte. Ja, ich habe mich in einem meiner älteren Büchern mal mit der Darstellung der Europa befasst. Also die Europa auf dem Stier, ja, die phönizische Prinzessin, die schöne Frau auf dem Stier, ist ja die Sage, die auch Europa dem Kontinent den Namen gegeben hat. Und es ist sehr auffällig, dass wenn Sie über die ganzen Jahrhunderte sich die Darstellungen der Europa, also die Frau auf dem Stier, angucken, dann ist dieser Europa immer erhaben, aufrecht und hat den Stier so an den Hörnern, wenn es Europa gut geht, zum Beispiel in der Renaissance. Aber zum Beispiel in den Glaubenskriegen, ja, Religionskriegen 1550 und so weiter, sind die Darstellungen von Tizian, sind immer, dass ein Stier, die Europa, die hält sich dann noch so am Schwanz und wird durch den Schlamm oder den Staub gezogen, ja. Und auch in den 1920er, 30er Jahren können Sie sofort sehen, ja, dass in der kubistischen Kunst und so weiter die Darstellung der Europa wieder von einer Erhabenheit in der bildenden Kunst wieder rutscht auf eine Europa, die buchstäblich an dem Stier irgendwie noch so hängt, ja. Und als das jetzt losging, wir wollen ja über mein neues Buch sprechen, also den ukrainisch-russischen Krieg, die Heartland-Theorie, im April 2022 kriegte ich das Bild von einem italienischen Künstler. Und das war unterschrieben mit Il Rapo di Europa, die Vergewaltigung der Europa. Und da war der Stier eingehüllt in eine amerikanische Fahne und die Europa, die da drauf saß, in dieser blauen mit den 12 Sternen, ja. Und sah natürlich leidend aus, ja. Wurde vom Stier buchstäblich durchgerüttelt, ja. Und ich fand das so griffig einfach, weil es mich sofort daran erinnert hat, an diese bildende Kunst, die immer offenbar ein feines Gespür dafür hat, wann geht es der Europa, jetzt meine ich den Kontinent, ja, in seiner kulturellen Gänze, wann geht es der Europa gut und wann geht es ihr nicht gut, ja. Und jetzt, wenn wir dieses italienische Bild mal so für die heutige Zeit nehmen, dann sind wir jetzt Il Rapo di Europa, also im Zustand der Vergewaltigung Europas. Also ist für mich nicht die Frage, ob ich einen EU-Superstaat will, sondern meine Frage ist, kann und will ich Europa noch denken als kulturelle und vielleicht politische Einheit, die sich in der Welt behaupten möchte, die eine Rolle sucht fürs 21. Jahrhundert und die auch, ich sag mal, einen kulturellen Kanon hat, von dem wir in Europa als Europäer überzeugt sind, dass er gut ist und dass er der Welt was geben kann. Mhm.
Als Sie das gerade gesagt haben, die, ob das dann auch nicht aufgeteilt und ausgehöhlt wird, musste ich aktuell an Syrien denken. Denn da sieht man vielleicht, wie Supermächte normalerweise umgehen damit, wenn ein schwaches Tier aus der Herde rausgenommen wird. Und wenn wir uns jetzt anschauen, nachdem Bashar al-Assad in die Flucht getrieben wurde, konnte man ganz schnell sehen, die Amerikaner haben sich einen Teil der Ölfelder genommen, wo sie unten im Süden kontrollieren. Die Israelis sind rein sofort über die Golanhöhen, sprechen jetzt von einer Pufferzone, die sie danach wieder aufgeben werden. Da mache ich mal gleich eine Prognose, die wird niemals aufgegeben werden. Im Norden zieht Erdogan Truppen zusammen, um, wie er sagt, die Kurden zu bekämpfen. Er will einfach ein Stück des Nordens haben. Und dann haben wir noch die sogenannten HTS-Rebellen, die eigentlich eine Terrororganisation sind, die jetzt hier ihr eigenes Spiel treiben. Ich will damit nur zeigen, das ist dann so eine typische Aufteilung der Supermächte, wo jeder sofort gleich greift und sich seinen für sich validen Teil sichern möchte. Ich meine, das ist vielleicht ein bisschen eine andere Situation, aber es ist nicht ungewöhnlich, dass wenn ein Machtbündnis immer schwächer und schwächer wird und irgendwann an Struktur verliert, dass dann andere reinkommen und sich die, ja, ich sage mal, die Sahnestückchen sichern wollen.
Also danke für den Vergleich. Und hätten Sie es nicht angesprochen, hatte ich mir im Hinterkopf auch überlegt, dass ich das als sozusagen Analogie anbringen wollte, weil in der Tat, also ich bin ganz bei Ihnen, dass das, was jetzt sozusagen in der Presse gefeiert wird als syrische Befreiung und als Aufbau eines emanzipierten Syriens, so nicht stattfinden wird. Ja, also die Gebietszugriffe sind längst verteilt. Sie haben es gesagt. Herr Sonneborn hat ja auch ein interessantes Video dazu eingestellt. Kann sich ja jeder angucken. Sonneborn, der Europaabgeordnete. Und der auch tatsächlich schon die Karte dazu, ja, Israel, Kurden und so weiter, wäre da jetzt amerikanische, israelische, türkische Einflusszone, wie das neue Syrien schon aufgeteilt ist, noch bevor es irgendeine Chance wahrscheinlich darauf hat, unabhängig und emanzipiert zu werden. Das heißt, das, was gemacht wurde, ist, dass in dieses Machtvakuum, ja, nach dem Abgang von Herrn Assad über Nacht, ob der jetzt so zufällig war, lassen wir dahingestellt, dass in dieses Vakuum natürlich sofort diejenigen, die einen Plan haben, ja, reingegangen sind. Übrigens auch interessant in diesem Zusammenhang, dass Gaddafi, der ja auch gestürzt wurde 2011, wir erinnern uns, dass Gaddafi, es gibt Videos im Internet, wo Gaddafi schon vor 10, 12 Jahren genau das gesagt hat, ja, das langfristige Ziel ist die Aufteilung Syriens. Und das entsteht natürlich immer in einem Machtvakuum. Und es entsteht dann immer, wenn andere, die nicht in diesem Machtvakuum sitzen, einen Plan haben, was mit diesem Machtvakuum, also mit diesen Territorien geschehen soll. Und genau vor diesem Hintergrund, danke Herr Hopf, ist für mich die Frage relevant, haben wir noch eine Idee von Europa? Und haben wir eine Idee, was da, also die EU ist für mich, ich arbeite mich gar nicht an der EU ab, ja. Also ich kenne die EU aus den 90er Jahren, mit Delors könnte ich lange Geschichten von zu erzählen, was man da wollte, was man auch geschafft hat und so weiter. Es waren ja gute Menschen, ja, Kohl, Mitterrand, Delors, die hatten ja ganz andere Pläne. Diese Pläne sind, sage ich ja in dem Buch, spätestens 2001, 2003 zerstört worden, ja, als die Verfassung scheiterte und so weiter und so weiter. Das wollen wir hier nicht ausführen. Die heutige Frage ist genau die: Welches Machtvakuum wird Europa sein? Und wenn es ein Machtvakuum sein sollte, wer hat dann sozusagen Gebietsansprüche auf Europa und wird hier Europa filetieren, bevor wir uns als Europäer, und zwar von Dublin bis Thessaloniki und von Helsinki bis Portugal, mal Gedanken darüber gemacht haben, was wir kulturell als Einheit darstellen über die Jahrhunderte? Ich zitiere in diesem Buch Krzysztof Pomian, einen ausgezeichneten polnischen Historiker, der den Satz in diesem Buch hat, seit dem 12. Jahrhundert ist Europa auf eine Einheit zustrebender Kontinent. Ja? Und ich finde, diese Frage ist gestellt, ob wir das werden wollen. Wir müssen, wir können auch mit Nein antworten, wenn die Leute sagen, nee, wollen wir alles nicht, habe ich kein Interesse dran. Dann finde ich nur, dass diese Leute die Frage beantworten müssen, wo glaubst du, bist du dann im 21. Jahrhundert? Ja? Weil ich habe ja 30 Jahre europäische Erfahrung und ich glaube, so in jeder Stadt von Barcelona bis Dublin mal einen Vortrag gehalten. Das, was man sagen kann, ist, die meisten Leute mögen die EU nicht, das ist völlig klar. Aber die meisten Leute wollen sozusagen nicht alleine in ihrem Nationalstaat sitzen. Ja, also die Portugiesen wollen da nicht alleine in Portugal sitzen und die Finnen nicht alleine in Finnland, weil sie alle ein Gespür dafür haben, dass Europa, wie Pomian schreibt, ein auf Einheit zustrebender Kontinent ist, ja, der seine Rolle und seine kulturelle Selbstbehauptung und seine politische Einheit finden muss. Aber die alle haben ein Gespür dafür, dass man nicht alleine als Finnland in der multipolaren Welt ist und nicht alleine als Malta oder Luxemburg oder als Portugal in der multipolaren Welt ist, sondern dass wir diese wie auch immer geartete politische Einheit oder institutionalisierte Einheit Europas eben noch denken müssen. Und die Frage ist, glaube ich, akut gestellt. Wenn ich dazu noch einen fast pathetischen Satz sagen darf, können Sie das Buch mal reichen?
Sehr gerne.
Ich habe ja in diesem Buch meine Lieblingskarte. Und das ist ja die Karte der Europa, die man, wo ist sie jetzt? 1534, ja, hat man diese Karte ja gefunden. Und die zeigt ja also diese phönizische Prinzessin, Spanien, der Kopf.
Wenn Sie sie etwas höher halten.
Höher halten, ja. Spanien, der Kopf, die beiden Arme sind Großbritannien und Italien. Frankreich ist die Brust, Deutschland ist das Herz, ja. Dann das lange Kleid der Europa geht bis nach Istanbul, ja. Konstantinopel, europäische Stadt, Moskau, so, ja. Und alle Völker der Europa, die Greker, die Bulgarier, die Romanier, sind alle in der Europa. Ja, so. Was ich damit sagen will, ist, wenn wir diese hier heute anwenden, diese Karte und diesen ukrainisch-russischen Krieg und die harte NATO-Linie und das, was da jetzt passiert mit der Europa, um nochmal auf den Topos der Vergewaltigung zurückzukommen, ja, das ist das so, als wenn wir der Europa physisch unter dem Bauchnabel, als wenn wir die durchschneiden, ja. Und dann ist ja völlig klar, dass ein Torso in den Atlantik kippt, also der Torso kippt dann in den Atlantik, ja, wäre völlig sozusagen unter Wasser im Atlantik, im Ertrinken, ja, können wir viel darüber diskutieren, was gerade mit der europäischen Wirtschaft passiert und so weiter. So, während diese Europa, dieser Karte, die steht mit beiden Beinen auf russischem Boden, ja, also die symbolisiert, dass sozusagen der Boden, die Standfestigkeit der Europa kommt von Russland, ja. Mhm. Ich finde das wahnsinnig wichtig, diese Karte zu nehmen. Warum ist mir das so wichtig? Wenn ich jetzt sage, mit Krzysztof Pomian, die Frage ist gestellt, ob wir noch eine eigene Idee von Europa haben, eine kulturelle Selbstwirksamkeit und eine Ahnung von uns selber, was wir eigentlich als Europa im 21. Jahrhundert in der multipolaren Welt darstellen wollen. Diese Karte ist von 1534. Die wird also 2034, in 10 Jahren, wird die 500 Jahre. Und ich habe wirklich, ich bin jetzt 60 Jahre, ich habe nur noch eine Idee. Welchen Geburtstag feiern wir für diese Karte? 2034. Was ist unsere Celebration? Werden wir diese Karte ehren? Oder wird es Europa in dieser, das ist ja die erste Karte, in der Europa als Europa organisch dargestellt wird. Und es ist nicht unerheblich, dass sie von 1534 ist. Warum? Weil es waren die Religionskriege. Das heißt, die Kirche zerfällt in Protestantismus, ne? Luther 1496. Die Kirche zerfällt in protestantisch und katholisch, ja. Und in dem Moment braucht es einen Einheitsgedanken. Das heißt, der europäische Einheitsgedanke substituiert die Einheit der Kirche, ja. So, das alles ist der zivilisatorische Geist, der in dieser Karte mitschwebt. Und deswegen ist das für mich tatsächlich eine reale Frage. Wir können natürlich sagen, das geben wir alles auf, ist uns egal. Dann bauen halt die Chinesen die Eisenbahn von Belgrad bis Budapest und die Amerikaner filetieren unsere Unternehmen und SAP ist halt…
Tun sie jetzt schon
und so weiter. Darüber müssten wir halt reden. Ja, also was ist da der Anspruch? Aber das ist tatsächlich die Frage, die uns in unserer Zeitgenossenschaft, glaube ich, auf den Tisch gelegt ist. Welche Idee von uns selber haben wir uns und wollen wir der 500-jährigen Jubiläum? Ich sag noch mal vielleicht eins dazu, die Karte wurde in Retz gefunden. Ja, Retz kennen die meisten jetzt nicht, das ist eine Kleinstadt in Niederösterreich. Aber ich war ja Professorin, bevor ich an die Uni Bonn berufen wurde, war ich ja Professorin in Krems an der Donau. Mhm. Und Krems an der Donau ist 40 Kilometer von Retz. Und bis dato war die älteste Karte der Europa von 1589. Die liegt in der Wiener Nationalbibliothek. Ja. Und dann wurde diese noch ältere, 50 Jahre noch ältere Karte gefunden. Und weil ich halt die Professur für Europapolitik in Krems an der Donau hatte, durfte ich halt diese Karte einweihen, als in Retz so ein kleines Museum da gemacht war. Insofern fühle ich mich tatsächlich…
Und dort liegt sie?
Da liegt sie immer noch, genau, kann man auch im Internet recherchieren, gibt auch eine kleine Eröffnungsfeier dazu, wie auch immer jedenfalls. Deswegen fühle ich mich dieser Karte so ein bisschen besonders verpflichtet, ihr ein würdiges 500-jähriges Jubiläum in ihrer Gänze und Schönheit.
Das haben wir jetzt auf jeden Fall mal schon in diesem Interview gemacht, aber ich möchte da mal ein paar Schritte zurückgehen, weil es ist oftmals mit Theorien und Konzepten so, viele Leute plappern etwas nach, aber wissen gar nicht, um was es geht. Ihr Buch heißt »Die Heartland-Theorie«. Was bedeutet diese Theorie in einfachen Worten ausgedrückt?
Ja, die Heartland-Theorie stammt von Halford Mackinder. Halford Mackinder ist ein britischer Geograf und der hat 1904 in London vor der British Geographical Society eine Rede gehalten. Und jetzt muss man sich natürlich 120 Jahre zurückzoomen. So steige ich auch in das Buch ein. Man muss also, glaube ich, erstmal verstehen, dass das ein maskuliner Raum gewesen ist. Ja, man dürfte keine Frau da gesehen haben. Die Suffragetten sind ja erst 1911 und so gekommen. Keine Frau war an den Unis 1904. Also ein maskuliner Raum, so wie man sich ein getäfeltes Zimmer in so einem altwürdigen englischen Raum vorstellt. Wahrscheinlich mit Chesterfield-Sofa in Tannengrün oder so. Ja. So, jetzt sind die Briten damals eine Seemacht, eine wichtige Seemacht. Und diese Briten gucken ja eigentlich immer auf den Kontinent mit dem Wunsch auf Zugriff. Also interessanterweise hat ja das britische Königshaus über die Jahrhunderte immer die kontinentalen Ereignisse mitgestaltet. Also der Kontinent war den Briten ja nicht egal, obwohl die in der Insellage sozusagen eigentlich mit dem Kontinent nichts zu tun hatten. Ja, Krimkrieg 1853, ja, wo die Briten schon mal um die Krim sozusagen geworben haben, wie auch immer. Halford Mackinder stellt eine Theorie vor, die er die Heartland-Theorie nennt, die Herzland-Theorie, und sagt, wir als Seemacht, den Anspruch wollten die Briten ja behalten, Commonwealths, ja, wir als See, also Australien und so weiter, wir als Seemacht haben nur dann eine Chance auf ein Überleben im 20. Jahrhundert, ja, 1904, wenn wir im Herzland, also sozusagen mitten in Eurasien, der eurasische Kontinent, ja, mitten im Herzland dieses Stück besetzen, was heute in der Ukraine, in der Westukraine anfängt und sozusagen in Ostafghanistan enden. Ja? Er sagt, das ist eigentlich das Reservoir der Welt, da liegen die ganzen Bodenschätze, da ist eigentlich die reichste Erde, stimmt auch, diese Lösserde, ja, die sich dann durchzieht über den europäischen Kontinent. Und wer dieses Herzland besitzt, der hat den Zugriff auf die Welt. Die letzte Ausgabe von dem Buch, also ich habe hier die zweite Ausgabe bevorwortet von dem Westend Verlag, der diesen Text nachgedruckt hat. Die letzte Ausgabe ist von 2019. Da war der Untertitel noch Griff zur Weltmacht, ja, weil das hat Mackinder formuliert, wer dieses Stückchen Erde besitzt, macht die Griff zur Weltmacht. So. Und das hat er, das muss man jetzt natürlich verstehen, als jemand formuliert, der einer Seemacht im Grunde einen Weltmachtzugriff geben wollte, weil die Seemacht ja intuitiv über keine Landmasse verfügt. Mhm. Ja. Und das Herzland ist deswegen so wichtig, weil er gesagt hat, das Herzland ist eigentlich unangreifbar für Seemächte. Das heißt, wenn man das einmal erobert hat, dann können andere Seemächte das Herzland nicht mehr erobern.
Was zu dieser damaligen Zeit sehr wichtig war, weil die Mächte über See gekommen sind, meistens als Seemacht, um das zu tun. Weil er hat das ja für Großbritannien gesehen.
Genau, ne? Was aber heute auch noch wichtig ist, wenn es darum geht, ob Zugriff auf Odessa und die Häfen, wer hat Schwarzmeerflotte, also wer hat sozusagen einen eisfreien Hafen, ist ja heute auch noch im russisch-ukrainischen Krieg ein Thema. Ja? So, und das, um das kurz weiterzuführen, also diese Theorie kann man jetzt nehmen und geben. Ja, Theorien sind Theorien. Das, was an dieser Theorie interessant ist, dass er sozusagen Eurasien eigentlich an geografischen, er war ja Geograf, an geografischen Bedingtheiten festmacht. Ja, also er sortiert die Flüsse, die Gebirgsketten und so weiter und macht eindeutige Zuweisungen eigentlich, wem was gehört, was wie erobert werden muss. Ja, und das alles aber unter eigentlich fast grotesker Missachtung der Bevölkerung, die da wohnen. Ja. Mhm. Jetzt kann man sagen, die Theorie ist erstmal im ersten Anlauf gescheitert, weil die Briten im Zweiten Weltkrieg natürlich eigentlich, ich sag mal, entmachtet werden. Also sie werden ja vom Empire zurückgestuft, Jalta und so weiter. Also das ist schon klar, dass sozusagen Großbritannien mit Ende des Zweiten Weltkrieges den, ich sag mal, Weltmachtstatus irgendwo verliert.
Trotz Kriegsgewinner.
Trotz,
aber ja, wurden danach auch filettiert.
Sie wurden auch filettiert. Sie haben natürlich Kriegsinflation und so weiter. Also sie sind sozusagen weniger mächtig aus dem Zweiten Weltkrieg herausgegangen, als sie hereingegangen sind. Aber mit Blick auf die Theorie, und das entwickle ich in diesem Buch, die Theorie ist halt nicht gestorben, ja, sondern nach dem Zweiten Weltkrieg sehen wir ja eigentlich die Entwicklung, das, was wir Anglo-Saxonian Entwicklung nennen, also London, Washington, ja, also die eigentlich die beiden englischsprachigen Weltmächte, wenn Sie so wollen. Ist auch witzig, ne? Monty Python, dieser eine Einstieg, die Angelsachsen, die uns das Angeln beigebracht haben, ja, als man noch Witze machen konnte. Aber gut, die Angelsachsen, wie auch immer, die Theorie wandert von London nach Washington, ja. Dort ist sie ein paar Jahre, Jahrzehnte, dass sie nicht so beachtet wird. Aber im Zuge der gesamten Entwicklung dann, ich sag mal, der Vormachtstellung Amerikas, Dollar-Vormachtstellung, Bretton Woods, diese ganzen Geschichten und natürlich dann Mauerfall und so weiter, 89. Im Zuge dieser Geschichte wird die Heartland-Theorie auf einmal in intellektuellen Kreisen in den USA wieder diskutiert. Und zwar, das ist mir auch wichtig, doppelt. Also es gibt ja diesen berühmten George Kennan, der ein alter sicherheitspolitischer Berater war. Und der ist eigentlich der Einzige, der auf diese Theorie guckt und im Grunde sagt, was ist denn das für ein Quatsch? Ja, also das können wir doch nicht machen, das geht doch nicht, das wird Amerika nicht gut tun und so weiter. Aber alle anderen, und darunter eben jener sehr bekannte Zbigniew Brzezinski, der nimmt eigentlich die Heartland-Theorie zur Vorlage für sein Buch The Grand Chessboard. Also wir müssen jetzt sozusagen vorzoomen von 1904 auf 1997, 90 Jahre vorspulen. Und wir sehen, dass eine britische Theorie in Washingtoner Hände gewandert ist und dort, ich sag mal, groß gemacht wird. Ja, also diese 30 Seiten ist es ja nur, diese Rede von Mackinder, wird von Brzezinski in einem dicken Buch, ich weiß nicht mehr, wie viele 100 Seiten es sind, ja, verarbeitet. Brzezinski erlaubt sich den gleichen Zugriff, den ich eben beschrieben habe. Also er guckt sich einfach an und sagt, Eurasien ist eigentlich Verfügungsmasse für die USA. In dem Buch wird beschrieben, da und da die Gebirgsketten, die Flüsse, da liegt das Roh, also da liegt das Gold, da liegt diese, was auch immer, Lithium, wie auch immer. Da müssen wir hin, das müssen wir besitzen, ja. Oder was heißt besitzen? Jedenfalls darüber können wir verfügen. Also im Grunde beinhaltet dieses Chessboard-Buch von 97 von Brzezinski fast wie so ein Teilungsplan Russlands. Und das ist ja interessant. Also wir müssen jetzt mal, und ich will zurück zu meiner Europa, ja. Wir sitzen also in Europa und machen 1991 die Charta von Paris. Wir denken uns als Europäer, Europe whole and free, wunderbar, die Mauer ist offen, die Sowjetunion ist runter, wir können jetzt die Friedensordnung mit Russland machen. Wir können uns auch versöhnen für das, was im Zweiten Weltkrieg passiert ist. 27 Millionen Russen und so weiter. Wir können das jetzt bauen. Und es war ja auch, wir kommen gleich, glaube ich, darauf zu sprechen, auch von der SPD, von allen, ja, lange das Ziel zu sagen, dass wir natürlich eine Aussöhnung mit Russland brauchen. Also denken wir an Willy Brandt, Herbert Wehner, Egon Bahr und so weiter, ja. Das passiert also alles von europäischer Seite und übrigens die Franzosen und die Italiener auch. Also wenn wir jetzt an die französische Geschichte denken, ja, Rapallo, wie auch immer. Also es gibt ja auch eine große französisch-russische Geschichte und italienisch-russische Geschichte. Das wollen wir Europäer. 91. Und das fängt auch an. Und dann schreibt Brzezinski in Washington dieses Buch, 97, The Grand Chessboard, in dem Russland, die Sowjetunion, die jetzt die Russische Föderation ist, nicht ernst genommen wird als Partner. Von uns sollte sie ja ernst genommen werden. Wir wollten mit dieser Russischen Föderation eine Friedensordnung bauen. Putin steht vor dem Bundestag. Er kriegt Standing Ovation. Ja, wir waren ja eigentlich beseelt, dass das jetzt in den Osten friedlich wird. Und in Amerika aber gilt die Russische Föderation eigentlich als Verfügungsmasse, auf die man Zugriff organisieren muss. Und das ist das Spannungsfeld, was auf einmal sozusagen in das transatlantische Verhältnis kommt, dass die Europäer einen anderen Anspruch hatten Anfang der 90er Jahre, als Brzezinski dann 97 es formuliert. Und dann müssen wir jetzt ein bisschen weiterreden, ist ja eben wichtig, dass Brzezinski, ich sag mal, zum Vordenker der sogenannten Neokons geworden ist, ja. Könnte ich jetzt viele Anekdoten dazu erzählen, aber die meisten, die uns jetzt zuhören, können ja mal googeln, PNAC, PNAC, Project for the New American Century. Allein der Name, Project for the New American Century. Ja, also welcher, ich sag mal, überheblicher Anspruch auch da drin steckt, ja. Jedenfalls, das waren halt die Leute um Robert Kagan, Bill Kristol, Christopher Caldwell, die ich alle kenne. Ich habe ja beim GMF gearbeitet, ich war ja ständig da in Washington, habe mit denen damals diskutiert. Aber die hatten eine klare Agenda und die klare Agenda fing mit der Türkei an, Ukraine und so weiter, ging natürlich auch Democracy Promotion im Nahen Osten, Irak, was wir da alles kennen. Und die hatten einfach eine klare Agenda und diese klare Agenda hatte Zbigniew Brzezinski, ich sag mal, vorgezeichnet im Great Chessboard, wie kein Zweiter, ja?
Als Vordenker, aber hier wollen wir dazu auch nicht unerwähnt lassen, diese klare Agenda ist eine Agenda des Todes gewesen. Also na, wenn wir mal darüber nachdenken, da sind jetzt Millionen von Menschen gestorben zur Ausbeutung und zur Machterweiterung. Das ist es ja im Endeffekt. Na, es geht darum, den Weltmachtstatus zu behalten auch. Erstmal war es Aufbau, aber das hatten wir dann gesehen nach Ende des Zweiten Weltkriegs, wie der Amerikaner um sich gegriffen hat. Und jetzt geht es nur noch um den Erhalt. Also wir reden da immer so militärstrategisch darüber, wie Dinge aufgeteilt werden. Aber wie Sie schon erwähnt hatten, die Zivilbevölkerung, die wird nicht gefragt. Ja. Die ist erstmal, ist die vielleicht neutral, dann wird sie plötzlich zum Gegner gemacht, je nachdem, wie es einem passt. Ich erinnere dabei beispielsweise einmal an Muammar al-Gaddafi, den Sie damals erwähnt worden, der ein Liebling des Westens war, der bei Silvio Berlusconis Italien seine eigenen Beduinenzelte aufstellen durfte.
In Paris auch.
Ja, und dann ein Donald Rumsfeld, der damals Saddam Hussein die Hand geschüttelt hat und dann saßen sie zusammen da und alles war wunderbar und irgendwann hieß es dann, das ist ein furchtbarer Diktator, der muss weg. Und dann hatten wir allein im Irak über 1 Million toter Zivilisten.
Darf ich da was sagen? Also ich, gerne. Natürlich, also das eine ist die Tragödie, dass das so passiert. Aber das andere, und ich glaube, darüber sprechen wir ja heute, ist, dass das nicht thematisiert werden durfte. Ja, also wir haben ja damals auch in der westlichen Presse, auch in der europäischen Presse gefeiert. The unipolar moment, der unipolare Moment. Die amerikanische Supremacy, ja, the exceptionalism of the American nation. Wir hatten Fukuyama, ja, das Ende der Geschichte. Jetzt ist die Geschichte ist vorbei, ja. Also die USSR ist drunter und der Kapitalismus und Amerika hat gewonnen. Das heißt, wir sind die Sieger, ja. Und das war natürlich in dem Moment, wo sozusagen der Westen in dem Moment auch kulturell konzipiert wurde. Das ist mir wichtig zu sagen, ja. Sind wir Europäer ein Teil dieses Westens geworden? Ja, wir haben uns mitgefreut. Wir wollten auch Unipolar Moment haben. Wir wollten auch Ende der Geschichte haben. Wir wollten auch Sieger sein, ja. Und es war, das muss man jetzt, wenn man versucht zu verstehen, warum sich Europa damals, 91, 92, ich war ja relativ hautnah dabei bei Delors, damals nicht behaupten konnte, dann einfach, weil es für Europa zu plötzlich kam. Wir hatten damit nicht gerechnet, ja, Sowjetunion und so weiter, was passiert jetzt? Wir hatten zwar die Charta von Paris, wir wollten das alles, aber wir waren, der Maastrichter Vertrag erst 92, zu unorganisiert. Also bevor wir organisieren konnten, was wir Europäer jetzt eigentlich mit diesem Geschenk der Geschichte, friedliche Revolution machen, ja, hatten die Amerikaner schon einen Plan. Also was die Amerikaner wirklich immer gut haben, ist ein Plan. Ich war ganz oft da selber in Brookings und so weiter und irgendwelche Planungssessionen, Impact, Likelihood, USA 2030, 2035, das haben die wirklich gut drauf. Ja, wo wollen wir 2030, 2035 stehen? So. Ja. Also konnte in einem Moment des, ich sag mal, Vakuums, auch des intellektuellen Vakuums und politischen Vakuums in Europa, was man versucht hat zu machen, wir haben ja Maastricht gemacht, wir haben die Charta von Paris gemacht, und dann kommt Brzezinski und dann kommt Chessboard und dann wird reingekrätscht. Ja, die 90er Jahre war das noch nicht so sichtbar. Ich glaube, die 90er Jahre hat Europa noch ein Selbstverständnis von dem gehabt, was es erreichen wollte, Verfassung, Euro, Osterweiterung. Und dann ab, ich sag mal 2001, 2003, das Jahr können Sie setzen, ja, gab es im Grunde, und darüber spreche ich halt in diesem Buch, das ist mir wichtig, den ersten Zusammenhang von der gescheiterten europäischen Verfassung im Moment des Irakkrieges, wenn Sie sich erinnern, ja. Und Sie erinnern sich sicherlich auch, dass Chirac und Schröder ja noch opponiert haben. Mhm. War ja noch, also Rumsfeld auf der Sicherheitskonferenz, ja, und Joschka Fischer noch, I'm not convinced. Wo Schröder und Chirac noch gesagt haben, nee, Moment mal, was machen die Amerikaner da im Irak?
Aber und nicht mitgemacht haben.
Und nicht mitgemacht haben, ja. Aber man konnte es schon nicht mehr durchsetzen als europäische sozusagen Einheit. Warum? Weil zu dem Zeitpunkt ja auch die Osterweiterung der EU passierte und weil die Amerikaner, vielleicht erinnern Sie sich, ich glaube es war im November 2003, also dann wenig Zeit nach Beginn des Einmarsches, dann diesen Artikel gemacht haben, United we stand, ja, und diesen Appell an die Europäer, wo sich dann sofort die Osteuropäer angeschlossen haben, yes, United we stand behind the United States, das waren dann die Polen, die Tschechen, alle, die neu in der EU waren, und in dem Moment konnte dann Bush Junior jenen berühmten Satz sagen, there's old Europe and new Europe, ja, good Europe and bad Europe, und das neue Europa, also die Osteuropäer waren auf einmal die guten Europäer, die mit den Amerikanern waren, während die alten Europäer waren in dem Moment Schröder und Chirac, die gesagt haben, Moment mal, das hat einen Geruch.
Mhm, ja? Kommen wir zur aktuellen Situation jetzt gerade. Da wird ja immer noch sehr stark um Deutungshoheit gerungen, wenn es darum geht, wie es denn nun zu diesem Konflikt kam und was die Interessen der Amerikaner wären dabei, die Ukraine so massiv mit Waffen auszustatten. Und da gibt es eine Aussage, die ist vor ein paar Monaten getätigt worden vom bekannten US-Senator Lindsey Graham. Und der hat im Interview Folgendes gesagt.
They're sitting on $10 to $12 trillion of critical minerals in Ukraine. They could be the richest country in all of Europe. I don't want to give that money and those assets to Putin to share with China. If we help Ukraine now, they can become the best business partner we ever dreamed of. That $10 to $12 trillion of critical mineral assets could be used by Ukraine and the West, not given to Putin and China. This is a very big deal, how Ukraine ends. Mm-hmm. Let's help them win a war we can't afford to lose. Let's find a solution to this war. But they're sitting on a gold mine to give Putin $10 or $12 trillion of critical minerals that he will share with China is ridiculous.
So Lindsey Graham bestätigt eigentlich das, was Brzezinski schon gesagt hat und was davor auch schon Halford McKinders gesagt hat, und zwar, dass es in diesem Bereich in der Ukraine unglaublich große, nachhaltige Bestände an Bodenmaterialien gibt. Er beziffert diese, er sagt 8 to 10 Trillion, also 8 bis 10 deutsche Billionen ja, im Wert. Und er sagt, ich möchte nicht, dass die Russen diese mit den Chinesen teilen, sondern wir müssen schauen, sagt dann, dass wir sie mit den Ukrainern zusammen, ich bezweifle, dass da den Ukrainern großartig viel Einfluss gelassen werden soll, aber das beschreibt auf jeden Fall mal ein anderes Motiv, das bisher immer abgestritten wurde, dass es nämlich immer um Bodenschätze geht, wenn die Amerikaner eingreifen. Was sagen Sie dazu?
Naja, also was soll ich dazu sagen? Irak 2003, ja, Syrien, Öl und so weiter. Darüber wollen wir jetzt mal gar nicht reden, obwohl das schlimm genug ist, ja. Und das wurde ja dann auch alles erzählt unter Democracy Promotion.
Genau.
Kann ich nur sagen, seit 10 oder 20 Jahren Democracy Promotion ist weder Democracy noch Frieden entstanden im Nahen Osten. Aber das ist ein anderes Thema. Jedenfalls natürlich geht es in der Ukraine um Bodenschätze und natürlich um Böden. Ja, also die Ukraine war ja früher der Kornspeicher Russlands. hat diese ganz reichen Böden, die ja übrigens dann auch über die, eigentlich gehen die ja bis ins Rheinland, also wo ich gebürtig herkomme, die nordrheinische Tiefebene hat auch diese schweren Lössböden, ja. Deswegen, Sie haben mich eben vorgestellt, Grevenbroich, ja, Grevenbroich, haben Sie gesagt, Grevenbroich. Woher kommt das? Von des Grafen Brache, Grevenbroich. Der Graf hat die Brache verfügt. Warum? Weil es, die Erde war so schwer, dass es besser war, Ton zu stechen, ja, und sie so zu vermarkten. Und dann wurde 1555, glaube ich, des Grafen Brache verhängt, ja. Wie auch immer, diese Erde geht bis in die französische Beauce, wo die französische Kornkammer ist. Und natürlich die Bodenschätze, das hat Herr Kiesewetter ja auch gesagt. Herr Kiesewetter ist ja auch einer der, wie wollen wir ihn jetzt nennen, ich sag mal doch. Ja, jedenfalls einer, der
auch einen Plan hat.
Auch einen Plan hat, in Anführungsstrichen setzen wir jetzt mal Kriegstreiber, ja. Und der hat ja auch in einem der Tweets zu Beginn gesagt, natürlich geht es um Lithium, ja. Und das ist offensichtlich so, ja. Jetzt ist tatsächlich die Frage, die Sie stellen, wird die Ukraine von dem Lithium oder dem Reichtum profitieren oder wer wird dann davon profitieren? Aber unabhängig davon, wer davon profitieren wird. Wir hatten mal im internationalen Völkerrecht ein Right of No Interference, ein Recht auf Nicht-Einmischung. Das heißt, allein die Anmutung der Amerikaner, die dazu sitzen, hier Lindsay, ja, zu sagen, wir wollen doch, dass das uns gehört oder wir wollen jetzt, dass die Ukraine uns gehört und deswegen bewaffnen wir die Ukraine, damit wir dann, wenn die Ukraine uns gehört, einen Teil von diesem Kuchen bekommen. Allein das ist ja schon eine abenteuerliche Argumentation. Also genauso könnten wir uns ja jetzt hinstellen und sagen, ach, wissen Sie, da im Rheinland, da werden gerade die großen Bagger, die werden gerade, weil wir ja das alles stilllegen, die Braunkohle, wir schicken diese Bagger mal nach Amerika und buddeln da mal die Braunkohle weg, ja, weil das gehört jetzt uns oder so. Also das ist ja komplett vermessen. Und dazu nochmal vielleicht als kleine Einlage, aber als das mit dem Irak passiert ist, haben die Amerikaner ja im Vorfeld das Völkerrecht tatsächlich geändert. Es war ja dieses Right of No Interference, Recht auf Nicht-Einmischung, wurde ja im Vorfeld des Irakkrieges sozusagen umgeschrieben in das sogenannte Responsibility to Protect, in die Verantwortung zu schützen, ja, womit dann im Grunde die Amerikaner sagen können, oh, da ist aber ein schützenswertes Land, da müssen wir jetzt mal reingehen und der Bevölkerung helfen, ja, Klammer auf, unsere Rohstoffe entnehmen, Klammer zu. Aber nur weil das Völkerrecht geändert wurde, ja, einflussreich geändert wurde, nur deswegen konnte ja der sogenannte Einmarsch in den Irak rechtfertigt werden, ja, weil man vorher auf Responsibility to Protect, genau wie bei Syrien ging es ja dann um Gas, beim Irak vermeintlich um Gas, in Irak ging es um die sogenannten Weapons of Mass Destruction, die dann nie gefunden wurde, Blix-Report, ja, Weapons of Mass Destruction wurden nicht gefunden, wie auch immer. Das Dementi zählt halt nicht und insofern, wenn wir schon darüber nachdenken, über eine neue Weltordnung, über eine multipolare Welt und über die Beendigung, das ist ja meine europäische Sicht, dass wir eine postamerikanische Welt brauchen. Ich bin überhaupt nicht antiamerikanisch, ja. Es gibt großartige Menschen in den Vereinigten Staaten. Es gibt kritische, gute Menschen. Es gibt auch einfache Menschen. Es gibt auch viele Amerikaner, die selber ihre eigene Regierung für diese Kriegsführungsgeschichten wirklich kritisieren und die darunter auch leiden, ja. Also es gibt überhaupt nicht, also ich mache keinen Antiamerikanismus. Ich habe von diesem Land sehr viel Gutes erfahren und gesehen. Aber wir brauchen natürlich jetzt im Moment dieser Zäsur, BRICS-Staaten, das Nachdenken über eine multipolare Welt, über eine postatlantische Welt, ja. Und da steche ich halt rein mit diesem Buch und sage, okay, in dieser Welt, die sich doch jetzt am Horizont abzeichnet, ist die einzige Frage, soll es in dieser Welt Europa geben, als wie auch immer geartete, institutionell, politisch geartete Einheit? Oder nicht, ja.
Ich möchte da mal ein Zitat vorlesen. Als Ganzes genommen stellt das Machtpotenzial dieses Kontinents das der USA weit in den Schatten. Zum Glück für Amerika ist Eurasien zu groß, um eine politische Einheit zu bilden. Das ist gerade dieses Zitat des erwähnten US-Beraters Brzezinski. Meinen Sie, er hat recht damit?
Also sozusagen die Annahme, die Europäer und die Eurasier, also damit dann gemeint Russland, China, Indien, genau, sind so weit auseinander, dass die sich nie einen werden und deswegen können wir reingrätschen, ja. Ich glaube, er hat nicht recht und ich glaube, er hat nicht recht und deswegen mache ich so hartnäckig meine, denken wir mal über Europa nach, was ist unser Beitrag dabei, was wollen wir 2034 sein, ja. Ich hole mal ein bisschen aus, um zu sagen, er hat nicht recht, warum er nicht recht hat. Und die Frage hat wirklich, oder die Antwort auf diese Frage hat sehr viel mit dazu zu tun, ob wir als Europäer überhaupt noch in der Lage sind, über uns, unsere Kultur, unsere Zivilisation und was wir in der Welt sein wollen, nachzudenken. Ja, wir können natürlich nur immer auf unser Schlechtes gucken, postkolonial und so weiter, ja, also imperial. Das ist auch richtig, das haben wir gemacht. Aber ich würde den Kontinent Europa gerne aus der Selbstgeißelung herausnehmen, weil wir nicht alles schlecht gemacht haben, auch wenn ich diese postkoloniale oder die koloniale und die imperiale Vergangenheit natürlich beanstande. Ja. Aber zurück zur Frage, hat Brzezinski recht, dass dieser eurasische Kontinent zu groß für eine politische Einigung ist? Damit hat er sicher recht. Wir wollen ja keinen eurasischen Superstaat. Ja, wir wollen auch keine politische Einigung oder eine Zentralregierung in für Eurasien. Also ich sicherlich nicht. Was ich aber möchte, würde, was ich mir vorstellen könnte, was wir anstreben sollten im 21. Jahrhundert, ist eine multipolare Welt, eine postatlantische Welt, damit eine Welt auf Augenhöhe, in der alle, darunter auch die zu denkende europäische Einheit, mit den anderen Einheiten dieses Eurasiens, also mit den Russen, mit der Russischen Föderation, mit Indien, mit China, auf Augenhöhe sprechen. Ja? Das allein wäre schon die halbe Miete. Was wäre die Voraussetzung dafür? Und das ist mir sehr wichtig. Und ich verweise damit auch auf das Buch von meinem von einem sehr guten Freund von mir, Hauke Ritz. Der hat ein Buch geschrieben, Der Niedergang des Westens und die Neuerfindung Europas. Und Hauke Ritz macht darin den sehr berechtigten Punkt, dass wir als Europäer uns sozusagen angewöhnt haben, als Teil des Westens zu sprechen. Aber wir sind nicht Teil des Westens, weil es keine kulturelle Verbindung gibt im Westen. Also der sogenannte Westen ist ja im Wesentlichen ein Verteidigungsbündnis. Also ist eigentlich der Westen irgendwie ein Synonym für die NATO. Die NATO geht von Australien über Korea bis zu Europa. Das ist keine kulturelle Grundierung. Wir teilen keine kulturelle Grundierung mit Korea oder mit Australien. Und wenn man so sagt, der Westen, die Kultur, dann denken alle an Starbucks oder an was auch immer, Hollywood. Aber wir haben Segafredo-Café, wir haben Chabrol, wir haben Pasolini, ja. Also wir haben eine europäische Kultur, dazu auch nochmal, wie gesagt, dieser Christoph Pomian, den ich da zitiere. Und unsere Kultur, das ist La Cita, das ist die Stadt, das ist der Marktplatz, das ist die Dorfkirche, die Dorflinde, das ist das Kloster, ja. Alles Sachen, die man
nicht
in einem…
Nicht der multinationale Konzern.
Nicht, auch kein Melting Pot, ja. Mhm. Europa ist Einheit in Vielfalt. Nicht Melting Pot, ja, du kommst da und schmilzt wie Eis irgendwie zusammen, sondern wir sind Einheit in Vielfalt. Wir sind kulturelle Vielfalt, wir sind identitäre Vielfalt und so weiter. So, das müssen wir natürlich ausbuchstabieren, wie wir das politisch organisieren. Aber wenn wir, das ist der Punkt, erkennen würden, dass wir als europäische Zivilisation und Kultur nicht der Westen sind, sondern distinctly different, unterschiedlich vom Westen und uns da rausnehmen, ja. Und dann wäre mein Punkt, hat Brzezinski Unrecht, weil wir sind dann sehr anschlussfähig und sehr einigungsfähig, nicht im Sinne, wir bauen gemeinsam Staat, aber anschlussfähig mit den anderen Kulturen Eurasiens. Warum? Weil alle, die Chinesen, die Inder, die Russen und wir, einen, ich sag mal, politischen Begriff von Gemeinschaft haben, von Communitas, von Societas oder auch Republik, Respublika, Gemeinwesen. Ja? Das sind Begriffe, die schwingen seit 2000 Jahren auf diesem Kontinent, egal ob Sie Baudin lesen oder Platon oder Cicero. Aber auch wenn Sie Lao Tse lesen, ja, dann haben Sie einen Begriff von Staatlichkeit und von der Notwendigkeit, dass eine Einheit mit 1,4 Milliarden Menschen, dass die irgendwie organisiert werden muss. Sie haben, wenn Sie in das Russische schauen, ja, Revolution und so weiter, ich weiß, ich rede da gar nicht schön, aber auch da haben sie eigentlich einen Begriff, der natürlich über die Bolschewiken dann auch pervertiert wurde, aber einen Begriff von Societas, Gemeinschaft und von, wenn sie so wollen, Egalitarismus. Also die Annahme, dass ein Gemeinwesen nur funktioniert, wenn es eine politische Steuerung gibt und wenn es einen gewissen Gleichheitsgedanken gibt. Den haben wir natürlich im europäischen Kontinent sozusagen vom Christentum. Ja, das Christentum geht ja auch eigentlich davon aus, alle sind Kinder Gottes und irgendwo gleichwertig. Ja. Mhm. Das haben wir ja übersetzt in der Französischen Revolution mit jenem Satz, der auf europäischem Boden geboren ist, 1789. Alle Menschen sind geboren frei und gleich an Würde und Rechten. Sie können also sagen, dass danach auch die sozialistischen Entwicklungen in verschiedenen europäischen Mitgliedstaaten eigentlich säkularisiertes Christentum sind, ja, also ein egalitäres Moment mit oder ohne Gott. Das finden Sie noch in diesen glorreichen Filmen da aus Italien, kennen Sie wahrscheinlich, Don Camillo und Peppone, ne, wo immer so der Priester mit dem Gewerkschaftsführer darum ringt. Aber was teilen beide? Sie wollen eine Gemeinschaft. So, und was meine These oder Theorie wäre, ist, dass die anderen, ich sag mal, eurasischen Mitglieder, also Russische Föderation, China, Indien, Persien übrigens auch, weil es ja alte Kulturen sind, im Gegensatz zu den USA. Ja, ist ja kolonisiert 1700, ja, aber die anderen sind ja 5000-jährige Kulturen. Und diese Kulturen haben alle einen Begriff von Gemeinschaft. Deswegen glaube ich, dass über die Wiederentdeckung der europäischen Kultur und Zivilisation auch der europäischen Wirtschaftskultur, die ja kein Neoliberalismus ist, ja, wir haben ja Ordnungskonzepte, Marktordnungspolitik und so weiter, dass über diese Wiedererfindung und Besetzung dieser Begriffe wir kulturell perfekt anschlussfähig sind für einen Dialog auf Augenhöhe mit diesen Mächten, die Eurasien, die auch in Eurasien sind. Mhm. Damit meine ich nicht eine politische Ordnung oder eine Form von Staatlichkeit, aber ich würde mir vorstellen, dass wir dann in einen Dialog auf Augenhöhe kommen. Und wenn wir da sind, im Dialog auf Augenhöhe, dann glaube ich, dass multilaterale Verträge in der gegenseitigen Achtung einfach auch funktionieren. Und in diesem Punkt hätte dann Brzezinski nicht recht.
Mhm. Okay, und damit gäbe es dann eine Annäherung. Komm, da möchte ich zu meiner letzten Frage an Sie kommen, Frau Guerreau. Wir hatten das ja eingangs in der ersten Frage schon, das Fakt der EU. Wenn wir uns jetzt anschauen, Sie haben ja erwähnt in Ihrem Buch, dass damals Deutschland durchaus näher war, sich dem BRICS-Bündnis anzuschließen. Wenn wir uns das jetzt aktuell anschauen, Ende 2024, so stehen wir näher, wenn man so möchte, an einem Krieg mit den BRICS, mit Teilen der BRICS, als uns denen anzuschließen. Das ist aktuell undenkbar, würde ich sagen.
Genau, deswegen müssen wir es denken. Mhm. Also das ist ja die Tragödie. Es ist die europäische Tragödie. Also dieser Krieg Ukraine-Russland ist in doppelt, in dreifacher Hinsicht eine Tragödie. Sowieso, weil jeder Krieg eine Tragödie ist. Weil aber auch ein ukrainisches und russisches Brudervolk, wenn Sie Ukrainer und Russen kennen, ja, die sind ja Brüdervölker, ja, das, also die Tragödie in den Bevölkerungen, die haben ja alle irgendwie Verwandtschaft und so weiter, das ist die zweite Tragödie. Die dritte Tragödie ist, dass Europa aus der Erfahrung des 20. Jahrhunderts eine Lernerfahrung gemacht hat, die eigentlich gesagt hat, wir waren alle Opfer und alle Schlechter. Wir machen das nie wieder. Nie wieder Krieg war die europäische Erzählung, die wir jetzt komplett pervertieren.
Absolut.
Ja, weil wir jetzt die EU im Krieg einen wollen. Wir sind doch alle für die Waffenlieferung, ja. Und was da passiert, jetzt mal rein technisch gesprochen, ist natürlich, dass die Katja Kallas, ja, also die estnische Außenbeauftragte, die ja übrigens auch die Tochter ist des ersten estnischen Außen- und Verteidigungsministers 91 und der dann auch der erste EU-Kommissar wurde, so eine Familiendynastie und dann so eine amerikanisierte Familiendynastie, um es mal so zu sagen, dass jetzt im Grunde mit Blick auf die EU-Institution der Schwanz mit dem Hund wedelt, ja. Wir sehen kein deutsch-französisches Tandem. Wir sehen die Südeuropäer nicht. Also die Griechen, die Spanier, die Italiener, die Portugiesen haben keine Lust auf diesen Krieg, können sich aber fast nicht äußern in dieser EU, wo jetzt die Frau von der Leyen ein Kabinett gebaut hat, wo also die Esten, die Litauer, die Finnen und so weiter alle majorisiert sind. Ja, das ist eine Tragödie für Europa, ist eine Tragödie für die Ukrainer, eine Tragödie für Russland. Und wir lassen uns das gefallen. Da bin ich dann wieder bei meinem Motiv der Vergewaltigung. Ja, also können wir das gerade spüren, wie sehr Europa in seiner Seele vergewaltigt wird. Also Deutschland hat im letzten Jahr 5% Wachstumsrückgang gehabt. Jede deutsche Familie hat im Durchschnitt 2.500 Euro brutto, Jahresbrutto verloren, ja, über diese ganzen Energiegeschichten und so weiter. Dabei liegt sozusagen die Fülle vor uns, also zurück zu meiner Karte, ja, die Fülle Europas, das auf dem russischen Boden steht, liegt vor uns und es wäre an uns, es zu organisieren. Also Sie sagen zu Recht, das war Ihre Frage, im Moment scheint das undenkbar, dass wir uns da versöhnen und nicht in diesen Krieg gehen oder ihn beenden. Und deswegen sage ich, erst recht müssen wir es denken. Also es ist wirklich, das ist auch Europa. Europa ist auch Derrida. Was möglich ist, kann jeder machen. Man muss immer das Unmögliche versuchen und schon gar das Unmögliche denken. Ja? Und das Unmögliche jetzt zu denken, in diesem Moment zu denken, zu sagen, nein, wir lassen uns nicht da einrasten. Wir lassen uns nicht auf diese harte NATO-Grenze in Europa ein. Wir wollen nicht den Torso, der in den Atlantik fällt. Wir bauen gerade jetzt am Gegenentwurf, gerade jetzt am Denken, dass wir die Augenhöhe mit Eurasien bekommen wollen, in der Form, wie ich skizziert habe. Ich halte das für die vordringlichste aller Aufgaben, und zwar von jedem Europäer, der hier wohnt. Wir sind 500 Millionen. Ich glaube, wir können das, und ich bin tatsächlich überzeugt, thoughts become words, become action, become reality. Wir müssen das aussprechen und nochmal aussprechen und nochmal aussprechen. Und ich bin sogar zutiefst davon überzeugt, dass jeder Europäer auf diesem Kontinent einen Sensor dafür hat, dass so wie das gerade gemacht wird, die EU, dieser Impact auf diesen Krieg und jetzt sollen noch EU-Truppen demnächst an der ukrainischen Grenze patrouillieren, ja, als wenn wir nicht der Kontinent der Einigung und des Brückenbaus wären, das ist alles so eine Perversion, um nicht zu sagen Vergewaltigung unserer Seele, dass es mir wirklich, also in mir blutet mein Herz, ja.
Ja, ja, das sind trotzdem schöne und ich meine perspektivisch versöhnliche Worte. Wenn man es möchte, dann kann man es tun. Was Sie gerade gesagt haben, ist ja nichts anderes als materialisieren. Ja? In der Gedankenkraft materialisieren wir Dinge, die dann in der echten Welt, in der materiellen Welt entstehen können. Und so ist auch das absolut möglich. Ich möchte mich ganz herzlich bedanken. Es war wie immer sehr, sehr interessant, Ihnen zuzuhören. Herzlichen Dank, Frau Guillot.
Gerne.